Man braucht auf jeden Fall Hoffnung, um so aktiv zu sein, weil Pessimismus hilft niemandem weiter. Und meine Hoffnung ist auf jeden Fall, dass wir das Recht darauf haben, eine sichere Zukunft zu haben und dass wir dieses Recht uns auch einfordern. Also wir haben einfach ein Recht darauf, dass es konsequenten Klimaschutz gibt, damit wir in eine schöne Welt blicken können, wenn wir an die Zukunft denken.
Das gerade war Frieda Egeling. Sie ist Klimaaktivistin und Sprecherin für Fridays for Future in Berlin. Und obwohl sie politisch längst aktiv ist, durfte sie bei der letzten Bundestagswahl nicht mitentscheiden. Nicht, weil sie nicht wollte, sondern weil sie nicht durfte. Frieda ist nämlich erst 15 Jahre alt. Warum und wie sie sich dennoch für Demokratie und Klimaschutz einsetzt, das erzählt sie uns jetzt. Mein Name ist Jonas Witsch und ich bin bei der Heinrich-Böll-Stiftung für die Podcasts zuständig. Schön, dass ihr dabei seid.
Ihr hört Pod der guten Hoffnung. Konstruktiv und inspirierend zwischen Klima und Krise. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung und Treibhauspost.
Das Jahr 2100. Eine Zukunft, die für die meisten ewig weit weg klingt. Dabei haben junge Menschen ziemlich gute Chancen, 2100 noch zu erleben. So wie unsere heutige Gästin Frieda Egeling. Hallo Frieda, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Frieda, im Jahre 2100 wärst du circa 90 Jahre alt. Wenn du dir diesen Tag vorstellst, was wünschst du dir, wie die Welt dann aussieht?
Habe ich so direkt noch nicht drüber nachgedacht, aber ich hoffe natürlich, dass es noch ein bewohnbarer Planet ist, wenn wir jetzt schon so drastisch werden wollen, der es geschafft hat, sozial gerechten Klimaschutz umzusetzen.
Und mit welchem Gefühl schaust du in die Zukunft?
Ich glaube, das kommt auf den Tag an, aber relativ positiv eigentlich.
Bei der Bundestagswahl im Februar durftest du ja als Minderjährige noch nicht wählen. Und wie war das für dich, den Wahlkampf und die Ergebnisse zu verfolgen?
Frustrierend. Also es ist einfach, für mich ist die Klimakrise und Klimaschutz ein extrem wichtiges Thema. Und ich habe einfach gesehen, dass das für viele andere Menschen auch ein extrem wichtiges Thema ist. Also es ist ja lange kein Nischenthema mehr. Und trotzdem wurde es irgendwie von den Parteien komplett ignoriert. Es war auf gar keinen Fall ein Hauptthema des Wahlkampfs. Es war danach in den Sondierungsgesprächen kein Thema. Bei der CDU kam das Wort Klima kein einziges Mal vor. Und das ist jetzt auch nicht motivierend. Also es ist natürlich extrem frustrierend zu sehen, wie doll die junge Generation dort eigentlich ignoriert wird. Und es ist ja längst nicht mehr nur die junge Generation. Es ist ja keine Zukunftsfrage mehr, wie wir mit Klimafolgen umgehen. Ich meine, wir haben gerade April und der Bodensee trocknet jetzt schon aus. Also es ist einfach für mich total unverständlich, wie man so ein wichtiges Thema ignorieren kann, wenn es uns alle eigentlich extrem doll betrifft.
Ja, stimmt. Ich habe auch gehört, dass der März wieder der wärmste Monat seit Aufzeichnung war. Ich kann da deinen Frust nachvollziehen. Aber du bist ja trotzdem politisch aktiv und schaffst dir deine demokratische Teilhabe sozusagen selbst. Und mich würde interessieren, wie das anfing. Gibt es für dich einen Moment, an dem du da richtig klar wurdest, okay, die Klimakrise betrifft auch mich ganz direkt?
Ich habe in der 6. Klasse angefangen zu demonstrieren und war dann immer bei den großen Streiks dabei. Am Anfang des Ukraine-Kriegs habe ich sehr, sehr viel mit demonstriert und war dann auch auf kleineren Demos. Und da war dann nochmal mehr so ein Gemeinschaftsgefühl, weil man einfach gemerkt hat, okay, irgendwie kenne ich dich noch von letzter Woche vom Streik und wir stehen hier immer noch zusammen da. Und es war einfach total das gute Gefühl, weil man sich so verstanden gefühlt hat in der Gruppe dort.
War das ein schleichender Prozess, dass dir die Klimakrise bewusst geworden ist, oder war das, du hast es gelesen und dann hat das was in dir ausgelöst?
Meine Eltern haben mich schon immer auch ziemlich gut darüber informiert, würde ich sagen. Wir reden einfach auch über politische Geschehnisse im Alltag und das haben wir auch schon damals gemacht. Damals ist jetzt auch nicht so lange her. aber ja, ich glaube, auf Demos habe ich es dann auch nochmal so richtig mitbekommen, wie so die Stimmung eigentlich ist und wie wütend eigentlich Leute deswegen sind. Und ich habe das total verstanden in dem Moment, weil einfach, also es ist so klar geworden, wie ungerecht das eigentlich ist, dass auch nach so langer schon so großen Streiks es einfach weiter ignoriert wird. Ist ja heute eigentlich immer noch genauso.
Also ich verstehe dich so, dass du Wut wahrgenommen hast damals und auch noch andere Gefühle vielleicht. Und
ich glaube, wenn es um die Klimabewegung geht oder generell, wenn es um Aktivismus geht, sind das immer so zwei Gefühle, die da miteinander hergehen, so zwei Kontraste, weil man fühlt sich in der Bewegung total wohl, man hilft sich gegenseitig und spürt dann vielleicht auch so eine Art Selbstwirksamkeit, wo man, wenn man dann Streiks mitorganisiert oder nur auf Streiks geht, dass man dann einfach so merkt, okay, ich bin nicht alleine damit und anderen ist das Thema genauso wichtig wie mir. Das fühlt sich einfach extrem gut an und ist sozusagen so ein kleiner Platz, wo man sich dann politisch schon als Minderjähriger engagieren kann. Aber andersrum ist es natürlich dann auch die Frustration, dass man das überhaupt machen muss. Also ich als 15-Jährige sollte jetzt mich eigentlich nicht im Wahlkampf mehr mit dem Klima beschäftigen als so manche PolitikerInnen, die Bundeskanzler werden wollen. Also es ist einfach extrem klar für uns und es sollte eigentlich jedem klar sein, dass die nächste Legislaturperiode voll von Klimafolgen sein wird. Also es werden so viele Extremwetterereignisse sein, die dann irgendwie zu Dürren führen, Überschwemmungen, Waldbrände haben wir jetzt auch schon im April. Also wie krass ist das eigentlich, dass wir im April schon mit Waldbränden zu tun haben? War vielleicht so ein Thema von Juli, August oder so. Und deswegen bringt es nichts, dass wir das ignorieren und sozusagen nur, weil jetzt gerade vielleicht der Trend abflacht, sich mit dem Klima zu beschäftigen, sondern wir brauchen viel mehr Klimaschutz, weil die Klimakrise wird nicht warten. Und deswegen ist es auch extrem wichtig, da als Politik mal zu handeln und drüber zu reden.
Würdest du dir manchmal wünschen, du hättest mehr Zeit für andere Sachen? Also nicht für diese Proteste? Das ist vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten, weil die sind ja Teil deines Lebens und das machst du jetzt. Aber wenn es die Klimakrise nicht gäbe?
Wenn es die Klimakrise nicht gäbe, ist ein schönes Denken. Also Aktivismus ist so mein Haupthobby geworden, also mein Lieblingshobby, mein zeitfressendstes Hobby. Also es ist einfach auch extrem viel Zeit, die dann natürlich in der Woche drauf geht, vor allem wenn wir jetzt in Richtung von Streiks gehen oder im Wahlkampf waren dann noch mehr Aktionen generell und jede Woche, keine Ahnung, 5 Streiks oder sowas. Also es ist schon echt viel Zeit, die da drauf geht, aber mir macht es auch unfassbar Spaß und mir ist es total wichtig. Deswegen denke ich, ist das schon auch was sich auf jeden Fall lohnt und deswegen mache ich es ja auch. Und es sind auch einfach extrem nette Menschen, die man dort kennenlernt und es ist sozusagen ein neuer Freundeskreis.
Ja, das wollte ich dich fragen. Wie wichtig sind dir die MitstreiterInnen?
Also ich habe so über das Pressesprechen habe ich sehr viel mit so dem Bereich von Fridays for Future zu tun. Und da sind tatsächlich relativ viele Leute schon etwas älter, also sind dann so in den Mitte 20ern. Deswegen, es sind sozusagen große Geschwister für mich, so sehe ich das ganz gerne, weil die mir total helfen, ob es jetzt beim Pressesprechen ist oder generell, wenn ich mit irgendwas ein Problem habe oder so. Genau, aber es ist schon auch manchmal sichtbar, der Unterschied auf jeden Fall. Also ich würde mit denen, glaube ich, nie so reden, wie ich mit meinen Freunden in der Schule rede.
Also auch bei Fridays for Future gibt es Generationen mittlerweile.
Auf jeden
sagen,
Fall.
Und du bist eine der wenigen?
Nein, also es ist einfach total unterschiedlich aufgeteilt. Also wir sind total durchmischt. Wir existieren ja auch schon seit 6 Jahren. Und da ist inzwischen alles dabei. Also wir bekommen immer durch die Streiks nochmal neue Mitglieder, vor allem dann Jüngere, die halt anfangen. Und vielleicht, dass die Demo das erste Mal wirklich politisches Engagement für die war oder die sich damit das erste Mal wirklich auseinandergesetzt haben, wie Politik eigentlich funktioniert und wie sie sich in der Demokratie vielleicht doch noch gehört fühlen können, auch wenn sie noch nicht wählen gehen können.
Und wie läuft das so ab bei so einem Treffen von Fridays for Future? Über was sprecht ihr dort?
Ganz unterschiedlich. Also es kommt dann oft auf die Planung des nächsten Streiks an oder irgendwie einen Artikel, der veröffentlicht werden soll oder wie gehen wir jetzt mit dem politischen Ereignis um oder was nehmen wir als Statement dazu? Also das sind so natürlich jetzt vor allem auch Presse-AG-Sachen. Wir sind da so ein bisschen intern nochmal ein bisschen aufgeteilt, dass einfach jeder total gut mit seinen Stärken arbeiten kann und das machen kann, was einem Spaß macht. Genau, aber es ist wirklich total unterschiedlich, denn in der Technik befasst man sich natürlich damit, wie groß der nächste Streik wird und welche Lautsprecher man dann dafür braucht.
Naja.
Aber es ist total unterschiedlich. Man verbringt dann auch so ein bisschen Freizeit noch zusammen, um sich sozusagen so einen Ort zu schaffen, wo alle die gleiche politische Einstellung haben und sich alle wohl miteinander fühlen.
Ah, cool. Und wie viele AGs gibt es oder was für AGs gibt es noch zum Beispiel?
Neben der Presse-AG gibt es auch noch die Social-Media-AG, die sich dann natürlich damit beschäftigt, dass wir regelmäßig über Sachen posten, uns auch zu Sachen dort äußern oder neue Streiks ankündigen. Wenn ein Streik bevorsteht, ist die Mobilisations-AG auch ganz groß, also dass wir dann Plakate verteilen und Flyer in Cafés auslegen.
Wie motiviert ihr euch angesichts dieser politischen Lage und der Aussichten, die ja nicht so gut sind?
Ich glaube, wir motivieren uns auf ganz unterschiedliche Weise. Also natürlich ist für uns klar, dass wir nicht aufhören werden zu streiken, bis unsere Forderungen erfüllt sind. Kurzer Abstecher dazu, wir hatten zum Wahlkampf Forderungen veröffentlicht, damit wir einfach der Politik zeigen, es gibt einen klaren Weg, muss man nur noch umsetzen. Und wir motivieren uns durch zum Beispiel diese Forderung, dass wir sehen, okay, es ist möglich, das Ruder noch rumzureißen und zu zeigen, es funktioniert, sozial gerechten Klimaschutz auch wirklich umzusetzen. Und wir können das auch immer noch schaffen, egal wie schlecht die Aussichten gerade sind. Und sind wir mal ehrlich, wie pessimistisch muss man sein, dass man aufhört, für seine Zukunft zu kämpfen? Also ich verstehe es auch total, wenn man da mal die Kraft verloren hat oder so. Aber ich glaube, da ist es auch extrem gut, in so einer festen Gruppe zu sein, die natürlich auch immer offen ist für Neue, aber die sich dann untereinander stärkt. Und wenn man dann selber vielleicht mal einen schlechten Tag hat oder so, zeigt, dass es auch bessere Tage gibt.
Ja, ich wollte auch auf diese Forderungen, diese konkreten Forderungen, die ihr gestellt habt, eingehen. Die Forderungen von Fridays for Future. Was genau habt ihr da eigentlich gefordert?
Also es ist sozusagen eine Rahmenbedingung für sozial gerechten und wirklich effektiven Klimaschutz, die wir gestellt haben, um zu zeigen, okay, es funktioniert, bis 2035 klimaneutral zu werden. Es sind so 5 Forderungen, die das umfassen. Es geht da um einen Gasausstieg, der bis 2035 geschehen muss, um eine Wärme- und Verkehrsgarantie, wie wir es nennen, dass sozusagen jeder auch wirklich die Chance hat, sich Klimaschutz in diesen Bereichen zu leisten und nicht, weil man nicht das Geld hat oder nicht die Möglichkeiten vielleicht auf dem Land, weiterhin eine Gasheizung betreiben muss oder weiterhin das Auto nehmen muss, weil man einfach sich das andere nicht leisten kann, es viel länger dauert oder so. Also wir fordern zudem eine superreichen Steuer, die die Transformation in eine gerechtere Welt wirklich auch finanziert, weil einfach Superreiche viel mehr Emissionen haben als wir. Also was wir in dem Leben verbrauchen, verbrauchen manche Superreiche in 90 Minuten, das muss man sich mal vorstellen. Deswegen ist es für uns auch extrem wichtig, dass sie dann dafür auch bezahlen, weil sie es sich ja offensichtlich leisten können. Und dass sozusagen wir wirklich diesen Übergang gut hinbekommen. Und sonst, wenn wir auf die Klimafolgen der letzten Jahre schauen, ist es uns auch extrem wichtig, dass wir Klimaschädenfonds haben. Dass, also wenn irgendwo ein Extremwetterereignis so da eingeschlagen hat, dass Existenzen auf dem Spiel stehen, weil Privatpersonen selber wieder ihr Haus aufbauen müssen und da nicht wirklich Unterstützung bekommen. Oder wenn es darum geht, dass wir Regionen vor weiteren Extremwetterereignissen schützen, dass dort halt Leute wirklich finanzielle Unterstützung bekommen und dass das gefördert wird.
Vieles wird ja sich nicht in naher Zukunft zumindest direkt umsetzen lassen, so wenn wir auf die Situation schauen, die politische.
Ich glaube, das Lassen ist nicht das Problem. Ich glaube, das Wollen.
Das Wollen, ja.
Wir zeigen damit ja genau, dass es möglich ist eigentlich.
Ja. Und die Gesellschaft wird ja auch immer älter oder ist einfach alt in der Mehrheit und es gibt ja weniger jüngere Menschen und diese aber, die werden natürlich die Klimakrise viel mehr noch erleben. Wie wichtig ist dir der Dialog zwischen den Generationen?
Ich glaube, es funktioniert nicht ohne. Aber ich glaube, so ein großer Unterschied ist gar nicht zwischen den Generationen. Natürlich ist Fridays for Future als junge Generation bekannt, aber es ist ja nicht so, wie jetzt wären wir die eine Klimageneration und alle davor hätten sich noch nie damit beschäftigt oder sowas. Also es gibt einfach in allen Generationen die einen und die anderen, würde ich sagen.
Aber glaubst du nicht, dass es in älteren Generationen halt einfach auch sich die Macht der Gewohnheit vielleicht etwas durchsetzt? Man hat es ja immer schon so gemacht und die Veränderung fällt schwerer. Wie glaubst du, kommen die Argumente, die du bringst und die ihr bringt von Fridays for Future bei dieser älteren Generation an?
die Gewohnheit ist natürlich immer was, worauf man sich bezieht, beziehungsweise die Angst vielleicht davor, dass wir irgendwie wirtschaftlich nicht mehr so präsent in der Welt sind, wie wir das jetzt sind. Aber das ist einfach erstmal ein totaler Irrglaube, Wirtschaft und Klima gegeneinander aufzuspielen. Und also es ist natürlich total einfach zu sagen, okay, das bedroht das aber, deswegen machen wir es nicht. Und das ist natürlich einfach nicht der Weg, der dazu führt, dass wirklich alle Leute sich damit positiv auseinandersetzen. Also wenn Klimaschutz immer nur der Feind ist, dann hört man sich auch nicht die Seite vom Klimaschutz an. Andersrum haben wir natürlich auch bei uns in der Bewegung Omas for Future oder Teacher for Future, also dass wir einfach über ganz viele Generationen aufgestellt sind und zeigen, okay, sind nicht nur die jungen Leute, die da vielleicht panisch auf ihre Zukunft blicken, sondern es ist wirklich wissenschaftlich fundiert und es ist ein wichtiges Thema, egal ob es um jetzt geht oder um unsere Zukunft.
Ich würde nochmal gern zurückkommen auf mehr so deine Generation, vielleicht auf deine MitschülerInnen. Wie ist so die Stimmung bei dir in der Schule und in deinem Freundeskreis in Bezug auf die Klimakrise? Ist das Thema Klima out? Ganz naiv gefragt.
Nein. Also natürlich gab es mal eine extrem große Welle, wo alle Leute sich mit dem Klima beschäftigt haben. Zumindest kam es einem, glaube ich, total doll so vor. Aber das liegt jetzt auch an der Themensetzung der Politik, dass das einfach nicht mehr der Fall ist. Und wenn man jetzt in meinen Freundeskreis guckt, interessiert sich da jede Person für ihre Zukunft und deswegen kommt man da auch nicht mehr am Thema Klima vorbei, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, dass das generell, also ich bin auf einer sehr politischen Schule, die da das auch unterstützt, wenn wir zu Streiks gehen. Und natürlich hat man die Fehlstunden trotzdem weiterhin, aber man hört dann doch ja auch bei Lehrern Unterton raus, wie sie es gerade finden, dass man dorthin geht. Wir werden nicht auf Streiks gezwungen oder so, auf gar keinen Fall, aber wenn man da hingeht, dann sind sie auch daran interessiert, warum man das gerade macht und inwiefern man sich dafür einsetzt oder so. Und ich habe auch mit meinen Freunden angefangen zu demonstrieren. Also
und jetzt bei der Bundestagswahl haben wir gesehen, dass viele junge Menschen auch zum rechten Rand tendieren. Wie nimmst du das eigentlich wahr? Gibt es das bei dir an der Schule oder in deinem Umfeld?
Bei mir an der Schule nicht unbedingt, also vor allem nicht so verbreitet, wie wir es in den politischen Ergebnissen sehen. Einzelfälle, würde ich sagen, gibt es überall. Und ja, also ohne jetzt unbedingt irgendwie Sachsen-Bashing zu betreiben oder so, ich komme dort her. Und ich glaube, das ist nochmal deutlich sichtbarer. Also ich habe immer noch sehr viel Kontakt mit einer Freundin von da und die hat in der Schule schon zu kämpfen damit. Also die ist auch Aktivistin und setzt sich auch fürs Klima ein. Und so viel, wie sie dort an Gegenwind bekommt, bekomme ich nur auf Social Media. Deswegen, ich glaube, es braucht in manchen Regionen nochmal so viel mehr Kraft, sich wirklich dafür einzusetzen und weiterhin seine Meinung so laut zu sagen. Aber es ist natürlich deswegen umso wichtiger, um zu zeigen, okay, wir sind hier auch daran interessiert und wir brauchen das hier genauso, wie wir es in Berlin brauchen.
Ja, das stelle ich mir belastend vor, wenn man so viel Gegenwind bekommt und Widerstand und nicht so viele MitstreiterInnen hat oder so eine Gruppe, in der man aufgefangen wird, wenn man mal einen schlechten Tag hat.
Ja.
Und wie geht es dir und deiner Generation in Bezug auf die vielen Krisen? Also es gibt ja neben der Klimakrise ja auch noch viele weitere Krisen, Krieg in der Ukraine. Und wie geht es deiner Generation psychisch?
Ich glaube, ich kann schlecht für eine ganze Generation sprechen. Aber so was ich im Umfeld wahrnehme und was ich bei mir selber wahrnehme, ist das einfach manchmal zu viel sozusagen. Also es ist einfach manchmal natürlich extrem überfordernd. Und deswegen ist es umso wichtiger, sich vielleicht auch als Privatperson auf ein Thema zu konzentrieren, was da wirklich für einen so wichtig ist. Und wir brauchen das nicht, dass wir alle daran kaputt gehen, dass wir uns daran abarbeiten sozusagen. Aber das ist die Aufgabe der Politik, sich natürlich nicht daran abzuarbeiten, aber effektiv mit allen Krisen umzugehen. Das ist deren Beruf und wir können nicht deren Beruf übernehmen. Und deswegen ist es vielleicht auch manchmal wichtig, sich in manchen Punkten rauszunehmen, beziehungsweise zu sagen, okay, ich brauche für die Woche erstmal eine Pause, ich habe gerade Klausurenphase oder...
Oder ich muss nicht für alles eine Lösung haben.
Genau, bin gerade einfach mal wieder eine 15-Jährige.
Aber du bist aktivistisch unterwegs mit Fridays for Future und in Zukunft wollt ihr noch stärker mit der Demokratiebewegung zusammenarbeiten.
Also es ist natürlich extrem wichtig für uns, dass wir nicht in einer Ökodiktatur leben werden, sondern dass wir das Ganze sozial gerecht und wirklich für jeden machbar umsetzen. Das geht für uns nur in der Demokratie. Deswegen ist es für uns extrem wichtig, dass dieses System auch bestehen bleibt. Und das sehen wir einfach gerade, dass es dafür auch einfach wirklich jede Kraft braucht, weil wir leben gerade in einer Demokratie, aber sie ist nicht selbstverständlich. Wir müssen weiterhin dafür kämpfen, dass wir dieses System weiterhin erhalten und stärken und PolitikerInnen darauf hinweisen, was wir noch brauchen. Also wir brauchen neue Lösungen, damit wir in Zukunft weiter so leben können, dass wirklich alle Personen gleichberechtigt sind, dass wir dahin kommen, dass alle Leute gleichberechtigt sind und dass man nicht eine ganze Generation ignoriert, dass man nicht Leute als weniger wert betrachtet, weil sie woanders herkommen. Es spielt alles zusammen am Ende, weil wir nur in einer Demokratie die Chance haben, überhaupt diese Massenproteste zu organisieren, die wir immer organisieren. Nur da haben wir wirklich auch die Chance, mitzuentscheiden, auch wenn es nur über die Straße ist, weil wir nicht ins Wahllokal gehen dürfen.
Kommen wir nochmal zurück zu den ganz großen Fragen. Wie blickst du ganz persönlich auf das Thema Hoffnung?
Wow. Also ich glaube, man braucht auf jeden Fall Hoffnung, um so aktiv zu sein im politischen Sinne, weil Pessimismus hilft niemandem weiter. Und manchmal ist aber Realismus schon zu pessimistisch. Meine Hoffnung ist auf jeden Fall, dass wir das Recht darauf haben, eine sichere Zukunft zu haben und dass wir dieses Recht uns auch einfordern. Ob es jetzt auf der Straße ist, wo wir mehrfach im Jahr seit fast 6 Jahren jetzt Massendemonstrationen organisieren in ganz Deutschland und weltweit, oder ob das vor Gericht ist, wo ich zum Beispiel auch gerade Klägerin bin. Weil es ist unser Menschenrecht, dass wir in dieser Zukunft gut leben können. Und es ist unser Recht, dass diese Zukunft so geschützt wird. Also wir haben einfach ein Recht darauf, dass es konsequenten Klimaschutz gibt, damit wir in eine schöne Welt blicken können, wenn wir an die Zukunft denken.
Mit Hoffnung.
Ja.
Ich wollte dich auch fragen, wie wichtig solche Klagen in den nächsten Jahren sein werden. Was denkst du?
Es ist einfach extrem wichtig, dass die Klimabewegung breit aufgestellt ist. Also wenn wir demonstrieren gehen, dann ist das unsere Aktivismusform. Wir haben natürlich andere Gruppierungen, andere Wege gefunden, laut zu bleiben und zu zeigen, wie wichtig ihnen das Thema ist. Und wir haben einfach auch gesehen, dass es total effektiv ist, auch vor Gericht für unsere Zukunft zu kämpfen, weil einfach die Demonstrationen total wichtig sind, um eine neue Generation einzubinden, um Leute mit dem Thema Demokratie und Politik erst wirklich vertraut zu machen. Aber die Politiker gerne Leute ignorieren und deswegen ist vielleicht auch so wichtig ist, zu zeigen, das ist wirklich unser Recht und wir haben die Chance in der Demokratie, dass wir dagegen vorgehen können, wenn wir da nicht gesehen werden. Also es ist natürlich extrem traurig, dass wir das machen müssen, aber trotzdem sind solche Klagen auch einfach eine riesengroße Chance. Wir haben ja 2019 auch dieses Klimaschutzgesetz, was jetzt vor fast einem Jahr schon so abgeschwächt wurde, haben wir ja auch 2019 durch so eine Klage wirklich erst erreicht. Und dieses Gesetz war ein Riesenerfolg für unsere Bewegung, weil wir einfach dadurch hatten wir wirklich effektive Maßnahmen, wie wir den Fortschritt in unsere Zukunft wirklich kontrollieren.
Okay. Frieda, wir kommen jetzt zum Klimadilemma. Also eine der verzwickten Dilemmasituationen, in die wir in der Klimakrise immer wieder geraten. Julian und Manuel vom Newsletter Treibhauspost stellen uns jetzt ein solches Dilemma vor.
Das Klimadilemma.
Julian, wann war das letzte Mal, dass du dir was gekauft hast, obwohl du dir ziemlich sicher warst, dass dann eine Menge Greenwashing dahinter steckt?
Also gekauft habe ich ihn mir nicht. Aber ich fand schon den 1,5 Grad Eistee ziemlich krass. Was war denn dein Greenwashing-Lowlight?
Also mit Abstand auf jeden Fall die WM in Katar, die angeblich klimaneutral war.
Ja. Oh, okay, krass, ja. Also durch Fridays for Future war ja Klima erstmal in aller Munde und man hat auf allen möglichen Produkten und Werbeplakaten angeblich klimaneutrale Produkte gesehen und Klima war irgendwie überall.
Und jede Zahnbürste gefühlt war klimaneutral und eigentlich weiß man ja, dass das bisschen auch Bullshit ist.
Mhm.
Auf der anderen Seite vielleicht ja auch gut, dass es überall zu sehen ist. Also so bekommt der Klimaschutz auch eine Sichtbarkeit, wenn es wirklich in allen Supermarktregalen zu sehen ist und auf allen Plakaten und so weiter.
Voll, also jetzt gerade würde man sich das fast schon irgendwie so zurückwünschen, dass irgendwie das ganze Land klimaneutral sein will. Aber es gibt natürlich auch das Argument, dass wenn überall klimaneutral draufsteht, was aber eigentlich gar nicht klimaneutral ist, Leute denken, dass es natürlich irgendwo in Ordnung ist, wenn sie viel konsumieren und natürlich dahinter letztendlich auch Konsumentenenttäuschung steht.
Weil die andere Sache ist ja auch, so richtig klimaneutral ein Produkt machen, neues Produkt, das ist eigentlich nicht möglich. Also man kann natürlich versuchen, die Emissionen zu reduzieren bei der Herstellung, aber selbst das passiert oft nicht, sondern was oft passiert ist, dass die CO2-Emissionen ausgeglichen werden, indem halt Zertifikate gekauft werden.
Genau. Und das ist letztendlich häufig ein Schönrechnen.
Und daraus kann man auch so ein bisschen ableiten, dass es vielen Unternehmen nicht darum geht, wirklich das Klima zu schützen, sondern die machen halt das Nötigste und halten die Vorschriften ein und wollen sonst halt vielleicht einfach nur Marketingversprechen abgeben.
Aber natürlich längst nicht alle. Also wir hatten hier im Pott der guten Hoffnung ja auch viele wunderbare Beispiele, wo UnternehmerInnen ins Handeln gekommen sind und ihre Geschäftsmodelle nachhaltig ausgerichtet haben, dass sie wirklich zusammen funktionieren mit Klimaschutz.
Und die andere Sache ist ja, wir könnten jetzt den Unternehmen vorwerfen, so warum machen die sowas wie Greenwashing überhaupt? Man könnte aber auch fragen, warum dürfen die das überhaupt?
Ja, voll. Und da wäre natürlich wieder die Politik am Zug. Aber zum Glück gibt es da Schritte in die richtige Richtung. Zum Beispiel wird per EU-Regel demnächst verboten, dass man einfach so klimaneutral auf ein Produkt schreiben kann.
Erstmal gut. Trotzdem bleibt ja so bisschen das persönliche Dilemma, wenn ich jetzt vorm Regal stehe und beim Einkaufen, wie soll ich mich entscheiden? Kann ich mich wirklich nachhaltig verhalten beim Einkaufen?
Voll. Und wie machst du das?
Also erstmal die Werbebotschaften hinterfragen. Das ist, glaube ich, so der erste Schritt. Wirklich gucken, ist es wirklich gut fürs Klima? Wenn das jetzt jemand behauptet, dann muss das ja nicht stimmen. Genau. Und das nächste vielleicht nicht neu kaufen. Da gibt es ja auch viele andere Optionen.
Die ziemlich wahrscheinlich dann Greenwashing-free wären, also sowas wie leihen, wiederverwenden, reparieren. Da ist man, glaube ich, ziemlich auf der sicheren Seite.
Frieda, wann war das letzte Mal, als du dachtest, wow, das ist wirklich komplett an der Realität vorbei? Das ist doch auf gar keinen Fall klimaneutral, dieses Produkt.
Schwierig zu sagen. Ich rechtfertige meinen Konsum immer damit, dass ich Secondhand einkaufen gehe. ist auf jeden Fall auch noch eine Stellschraube, an der man arbeiten kann. Sonst begegnet mir das so mäßig im Alltag. Die meisten Einkäufe machen noch meine Eltern, deswegen gucke ich dann nur auf den Teller und nicht auf die Verpackung oder das Schild. Wir sollten auf jeden Fall ganz klar dagegen vorgehen, weil wir das genauso sehen sollten, wie wir es in der Politik sehen, dass Worte eben deutlich weniger zählen als Taten. Wir bewerten wirklich nur, was am Ende auch umgesetzt wird und was bestehen bleibt. Also ob man jetzt am Anfang einer Legislaturperiode sagt, okay, wir wollen das ganz toll machen im Klimaschutz und dann am Ende gar nichts wirklich davon umsetzt. Genauso muss man es bei Produkten auch sehen, dass wir gucken sollten, was ist wirklich zukunftsfähig.
Okay, danke. Kurzer Einschub für unsere HörerInnen. Wenn ihr Lust habt auf konstruktive Perspektiven zum Klima, dann abonniert doch den Newsletter von Manuel und Julian. Die Treibhauspost erscheint alle 2 Wochen. Anmelden könnt ihr euch kostenlos unter www.treibhauspost.de. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Frieda, eine abschließende Frage. Was macht dir und deiner Generation trotz der schlimmen Entwicklung aktuell Hoffnung?
Dass wir uns gegenseitig haben, dass wir wissen, dass wir im Recht sind, dass wir wissen, wie viele wir sind und wie viele Leute wirklich das Thema als ihr Herzensthema nehmen und deswegen vielleicht das zum Teil ihres Privatlebens machen oder auch einfach nur auf Demos gehen. Also es ist einfach total wichtig, dass wir das weiterhin machen und weiterhin laut bleiben und dass wir auch weiterhin die Möglichkeit bieten für neue Leute im Aktivismus, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen können und dass sie nicht nur negative Seiten davon hören oder hören, wie schlecht doch Klimaschutz eigentlich sei, sondern dass wir ihnen auch die faktenbasierte Wahrheit sagen und dass wir ihnen auch zeigen, okay, Klimaschutz ist dringend nötig, aber Klimaschutz ist auch wirklich möglich. Und wir können das, wenn wir einen klaren Plan haben, können wir das Ganze umsetzen. Und diese Fakten und diese Pläne, die alle eigentlich jetzt starten könnten, bringen mich natürlich dann auch dahin zu sagen, okay, es ist noch nicht vorbei. Wir werden nicht aufhören, für unsere Zukunft zu kämpfen. Und wir werden auf gar keinen Fall müde werden, zu sagen, wie wichtig das Thema ist und wie doll man darauf einen Fokus legen sollte, auch wenn die Politik vielleicht gerade das Gegenteil tut. Und natürlich ist es auch immer noch ein extrem großer Erfolg, dass wir so lange schon existieren und so lange schon zeigen, okay, Klima ist nicht nur ein Trend, auf den man mal kurz aufspringt, vielleicht auch als Partei, um ein paar Stimmen noch zu generieren, sondern Klima ist was, womit wir uns ernsthaft auseinandersetzen müssen und wo wir auch wirklich klare Maßnahmen brauchen, damit wir uns vor weiteren Folgen schützen können.
Frieda, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Vielen Dank auch fürs Zuhören, liebe HörerInnen. Falls ihr jemanden kennt, den Friedas Engagement inspirieren könnte, schickt diese Folge unbedingt weiter. Mein Name ist Jonas Witsch und die nächste Folge vom Pott der guten Hoffnung hört ihr in 2 Wochen. Bis dahin wünsche ich euch eine hoffnungsvolle Zeit. Tschüss!